Liebe Freunde Europas, wo liegt die Hauptstadt der Europäischen Union? Das kommt drauf an, lässt sich in typischer Juristenmanier antworten. Luxemburg hat den Gerichtshof, Straßburg das Parlament, Frankfurt die Zentralbank. Die Mehrheit würde sich für Brüssel entscheiden, den Sitz von Kommission und Rat. Doch selbst diese differenzierte Antwort ist nicht ganz richtig. Vor 2 Jahren hatte Frankreich, unterstützt von Luxemburg, erneut das Europäische Parlament verklagt, weil es den Haushalt in Brüssel und nicht auf einer Sitzung in Straßburg entschieden hatte. Ordentliche Plenartagungen, die Haushaltsberatungen eingeschlossen, müssen nämlich in Straßburg stattfinden. Nur zusätzliche Plenarsitzungen und die Ausschussberatungen dürfen in Brüssel terminiert werden. In der 9. Folge von Europas Weg will ich an der Eingangsfrage nach der Hauptstadt anknüpfen. Sie könnten natürlich pfiffig antworten, dass die EU gar keine Hauptstadt habe, weil sie kein Staat ist, sondern nur Sitze ihrer Organe hat. Aber ich will mich hier nicht mit Spitzfindigkeiten herauswinden, sondern Ihre Aufmerksamkeit auf eine wenig beachtete Episode Mitte der 1960er Jahre lenken. Ich meine den Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 8. April 1965. Sie brauchen sich diesen technischen Namen nicht zu merken. Allgemein spricht man vom Fusionsvertrag. Dieser Fusionsvertrag adressiert ein Problem, das aus der schrittweisen Gründung der 3 europäischen Gemeinschaften, der Montanunion, der Wirtschafts- und der Atomgemeinschaft, entstanden war. Die Gemeinschaften verfügten nämlich jeweils über eine Kommission, die bei der Montanunion Hohe Behörde hieß, und über einen Rat. Das bedeutete jeweils 3 Präsidenten, 3 Kollegien, 3 Sitzungskalender, dreifach geteilte Aufmerksamkeit und 3 politische Agenten, die zwar thematisch begrenzt waren, aber dennoch miteinander koordiniert werden mussten. Denken Sie etwa an die Energiepolitik, deren Kompetenzen nach Energieträgern getrennt waren. Die Montanunion war für die Kohle, die Atomgemeinschaft für die Kernenergie und die Wirtschaftsgemeinschaft war für Öl und Gas zuständig. Beim Abschluss der römischen Verträge 1957 hatten die Regierungen der 6 Gründungsstaaten sich für ein gemeinsames Parlament und einen gemeinsamen Gerichtshof entschieden. Die für die politische Gestaltung zentralen Organe, Kommission und Rat hingegen, wurden separat errichtet. Die Kommissionen von Wirtschafts- und Atomgemeinschaft waren bewusst gegenüber der starken Hohen Behörde verändert worden. Da der institutionelle Rahmen in den Pariser und römischen Verträgen geregelt war, die sich nur durch eine formelle Vertragsänderung nach Ratifikation durch die Mitgliedstaaten ändern ließen, konnte diese Trippelstruktur wiederum nur durch eine Primärrechtsänderung bewerkstelligt werden. Und jetzt wird deutlich, was der Fusionsvertrag mit der Hauptstadtfrage zu tun hat. Die Kommissionen und Räte hatten nämlich auch unterschiedliche Tagungsorte. Luxemburg war der Sitz aller Organe der Montanunion. Für die Wirtschafts- und die Atomgemeinschaft waren die Orte neu verteilt worden. Die Ministerräte und die Kommissionen der beiden neuen Gemeinschaften tagten überwiegend in Brüssel und nur ausnahmsweise in Luxemburg. Die gemeinsame parlamentarische Versammlung hatte ihren Sitz in Straßburg erhalten, weil Frankreich ein Hauptorgan beanspruchte und weil diese Stadt symbolische Bedeutung für die europäische Integration hat. Seinerzeit dachte man noch, Straßburg und Kehl irgendwie zu einem europäischen Distrikt machen zu können. Einzelne Sitzungen fanden jedoch weiterhin in Luxemburg statt. Wie Sie sehen, und wie wir bereits in der 2. Folge des Podcasts erörtert haben, war die Sitzfrage schon immer sehr konflikthaft und ist es bis in die Gegenwart geblieben. Liebe Hörerinnen und Hörer, bereits im Jahr 1959 schlug der belgische Außenminister Pierre Vigny vor, Die Trippelstruktur durch eine Personalunion bei den Präsidenten von Ministerräten und Kommissionen faktisch zu überwinden. Über das mittelfristige Ziel bestanden keine Zweifel, die drei Gemeinschaften sollten formell zu einer Organisation verschmelzen, sie sollten fusionieren. Der Fusionsbegriff erinnert uns heute wohl zuerst an den Zusammenschluss von Unternehmen oder vielleicht noch an die Kernfusion. Bis weit in die 1960er Jahre hinein war Fusion aber auch ein europapolitischer Begriff. Mit ihm wurde die Verschmelzung von Souveränitätsrechten bezeichnet. Jean Monnet hatte den Begriff in die Verhandlungen der Pariser Verträge eingebracht. Walter Hallstein übernahm diesen, ohne dass es zu einem Konsens der Regierungsvertreter kam. Fusion wurde deshalb nicht in die Verträge aufgenommen. Wir finden den Begriff jedoch in der Rechtswissenschaft, etwa bei Hans-Peter Ibsen, dem bis Ende der 1980er Jahre wohl einflussreichsten deutschen Europarechtler. Er schrieb von der Fusionsverfassung und meinte damit die Gründung einer einheitlichen europäischen Gemeinschaft oder besser noch der Europäischen Union. Auf dem Weg dorthin sollten als erstem Schritt zunächst die Organe der Gemeinschaften zusammengelegt werden. Die belgische Initiative verfing nicht. Sie wurde von den Niederlanden 1961 erneuert. Der niederländische Vertragsentwurf sah ein gemeinsames Exekutivorgan mit 14 bis 15 Mitgliedern vor. Das Parlament sollte in die Investitur des Gremiums einbezogen werden. Ein Gegenentwurf des juristischen Dienstes der Kommission verzichtete auf diesen Schritt hin zu einem parlamentarischen Regierungssystem, der wenige Jahre später eine der Ursachen für die Politik des leeren Stuhls war. Der Gegenentwurf verzichtete zudem auf den besonderen supranationalen Charakter der Hohen Behörde. Nachdem die politischen Pläne für eine europäische politische Union gescheitert waren, beauftragte der Außenministerrat im Herbst 1963 den mit mitgliedstaatlichen Diplomaten besetzten Ausschuss der ständigen Vertreter damit, einen Vertrag über die gemeinsamen Organe auszuarbeiten. Der Ausschuss nahm die Regelungen des EWG-Vertrages als Vorbild, mit der Folge, dass das supranationale Organmodell der Hohen Behörde endgültig zu den Akten gelegt wurde. Der deutsche Vorschlag, der Exekutivbehörde einen eigenen, bürgernäheren Verwaltungsunterbau zu geben, man dachte konkret an ein Kartellamt, setzte sich nicht durch. Wir haben hier einen frühen Hinweis auf die späteren Agenturen des Unionsrechts. Auch auf eine Stärkung der Rolle des Parlaments verzichtete der Vertragsentwurf. Der Stimmungswechsel in den Mitgliedstaaten, den ich bereits in früheren Folgen angesprochen habe, wurde schließlich im Namen der neuen Exekutivbehörde sichtbar. Den niederländischen Vorschlag für eine Haute Commission, eine hohe Kommission, lehnten Frankreich und Deutschland ab und setzten den schlussendlich erfolgreichen Namen Kommission oder Kommission der Europäischen Gemeinschaften durch. Die gemeinsame Kommission umfasste 9 Mitglieder, die alle von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt wurden. Die Kooptation der Hohen Behörde wurde abgeschafft. Für eine Übergangszeit von 3 Jahren waren als Kompromiss 14 Mitglieder vorgesehen. Die Zahl der Kommissionsmitglieder ist übrigens bis in die Gegenwart Anlass für tiefgreifenden Streit zwischen den Mitgliedstaaten. Der Vertragsentwurf enthielt zahlreiche Folgeregelungen, unter anderem zu einem einheitlichen Haushalt und, ein nicht unwichtiges Detail, für ein einheitliches Beamtenstatut. Eine weitere wichtige Regelung war die primärrechtliche Anerkennung des erwähnten Ausschusses der ständigen Vertreter. Bis dahin war dieses Gremium der mitgliedstaatlichen Vertreter nur im Sekundärrecht vorgesehen. Der ASTV, der bis heute eine kaum zu überschätzende Bedeutung für die europäische Willensbildung der Regierungen hat, wurde aufgewertet und mit ihm die Bedeutung des übergeordneten Ministerrates. Die Mitgliedstaaten machten deutlich, dass sie die Steuerung der Integration in Zukunft stärker beeinflussen wollten. Der Vertragsentwurf ging aber nicht nur zugunsten der im Rat vertretenen Mitgliedstaaten und zu Lasten der Kommission. Eine gemeinsame Kommission würde eine größere politische Autorität haben, weil sie mit einer Stimme sprechen könnte. Man blickte auf die Erfahrungen mit der profilierten Hallstein-Kommission und dem Präsidenten der Euratom-Kommission und Hohen Behörde, die in rascher Folge das Amt ohne größeren politischen Fußabdruck durchliefen. Sodann enthielt der Vertrag eine Regelung, dass der Rat und die Kommission einander zu Rate ziehen und einvernehmlich die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit regeln. Kommission und Rat sollten sich also auf Augenhöhe begegnen, womit der Fusionsvertrag ein Ergebnis des Luxemburger Kompromisses vorwegnahm, über den wir in der 8. Folge gesprochen haben. Ich will auch in dieser Folge einen Originalton zitieren und habe mich für den luxemburgischen Außenminister Pierre Werner entschieden, der in diesem Podcast noch nicht aufgetreten ist. In einer Fernsehansprache erläutert er seinem Publikum den Fusionsvertrag, der ja, denken Sie daran, wegen der Sitzfrage für die Luxemburger auch bedrohlich war.
Après un long délai de réflexion, la signature du traité date plus d'une année. La Chambre des députés luxembourgeoise a donc voté au cours de cet après-midi le traité de la fusion des exécutifs européens. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'objectif de ce traité. Il est de substituer à la haute autorité de la CECA aux deux commissions de la CE à Bruxelles et de l'Euratom une commission unique. Qui sera composé pendant une période transitoire de 14 membres et qui sera ramené, durant les trois années, à 9 membres. On s'attend, comme effet politique de cette réforme, à une plus grande concentration de pouvoir aux mains d'un exécutif unique, à une plus grande efficacité de l'action de cet exécutif, et aussi à la possibilité de coordonner un certain nombre de politiques connexes dont les compétences sont maintenant réparties sur les trois communautés. Je n'ai qu'à vous rappeler l'impossibilité où l'on a été jusqu'ici d'élaborer vraiment une politique de l'énergie pour vous faire saisir l'importance de cette œuvre de coordination. Je souligne que les trois communautés comme telles subsistent, les trois traités subsistent, mais c'est une commission unique qui applique les dispositions des trois traités.
Am 8. April 1965 wurde der Fusionsvertrag von den Außenministern unterzeichnet. Dann kam die erwähnte Politik des leeren Stuhls. Frankreich zog für ein halbes Jahr seinen Vertreter im Rat zurück, wegen eines Dissenses über die politische Gestaltungsrolle der starken EWG-Kommission unter Walter Hallstein und die Tendenzen zu einer Parlamentarisierung der Gemeinschaften. Die Ratifikation des Fusionsvertrages durch die Parlamente der Mitgliedstaaten stockte. Der französische Außenminister erklärte sogar, dass Frankreich dem Vertrag erst zustimmen werde, wenn man sich konkret auf die Person des neuen Kommissionspräsidenten geeinigt habe. Mit Walter Hallstein waren 5 Regierungen einverstanden, Frankreich widersprach. Um die Interessenlage deutlich zu machen, verweise ich auf den Ratifikationsbeschluss des Deutschen Bundestages. Der Bundestag stimmte in seiner Sitzung am 30. Juni 1965 für den Fusionsvertrag. Er nahm aber zugleich eine Entschließung an, in der das Parlament bedauerte, dass eine wichtige Gelegenheit ungenutzt geblieben sei, die Befugnisse des Europäischen Parlaments zu verstärken. Auch sei der Vertrag über die Fusion der Räte und Exekutiven nur eine Vorstufe zu einem Vertrag zur Fusion der Gemeinschaften selbst. Deshalb sei es unerlässlich, die Stellung des Europäischen Parlaments ständig und vor allem auf dem Gebiet des Haushaltsrechts zu verstärken. Zu diesem Zeitpunkt stand man in Brüssel wenige Stunden vor Abbruch der Verhandlungen über die Agrarfinanzierung, deren Scheitern am Morgen des 1. Juli die Verfassungskrise dann auslöste. und die Hauptstadtfrage. Der Fusionsvertrag enthält einen Artikel, der das besondere Interesse Luxemburgs an der Zusammenlegung der Organe anerkennt. In der Schlussakte zum Vertrag ist ein Beschluss der Vertreter der Mitgliedstaaten enthalten, der detaillierte Vorgaben zur Sitzfrage macht und bis Anfang der 1990er Jahre Bestand hatte. Luxemburg, Brüssel und Straßburg blieben vorläufige Arbeitsorte. Luxemburg blieb und bleibt Sitz des Gerichtshofs, der Europäischen Investitionsbank und einiger Dienststellen der Kommission. Zudem tagte dort der Rat in den Monaten April, Juni und Oktober. Das Generalsekretariat des Parlaments verblieb ebenfalls in Luxemburg, mit der seltsamen Folge, dass sich Parlamentarier in Straßburg und Brüssel Bücher in der Bibliothek ausleihen konnten, die dann aber aus Luxemburg erst beschafft werden mussten. Die Luxemburger Haltung zu der Frage wird verständlicher, wenn wir den Vertrag als Auftakt zur Fusion der Gemeinschaften einordnen. Es ging um nicht weniger als um den Erhalt des Europastandorts. Gleichzeitig wird man auch in Luxemburg erkannt haben, dass die Effizienz der Arbeit leiden und die Öffentlichkeit sich über den Wanderzirkus irgendwann beschweren würde. Zu dieser Fusion der Gemeinschaften, die die Spin-Doktoren für das Jahr 1970 projektiert hatten, ist es dann gar nicht gekommen. Der Integrationsfortschritt ist durch eine fortlaufende Aufnahme neuer Politiken in den EWG-Vertrag bewerkstelligt worden. In der medialen Aufmerksamkeit gerieten die Atomgemeinschaft und die Montanunion auf hintere Plätze, während die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft auch im Alltagsdenken die Europäische Gemeinschaft war. Die Fusion der Gemeinschaften wurde politisch, nicht rechtlich vollzogen. Mit der Gründung der Europäischen Union 1992 haben die Mitgliedstaaten die Hülle geschaffen, in die die Gemeinschaften Aufnahme fanden. Der Vertrag über die Montanunion erledigte sich 2002 ohnehin nach Ablauf der 50-Jahres-Frist. Ihre Aufgaben wurden von der EG übernommen. Der Verfassungsvertrag wollte dann die Europäische Union auch an die Stelle der beiden verbliebenen Gemeinschaften setzen. Bekanntlich ist es anders gekommen. Der Verfassungsvertrag scheiterte an negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden. Sein Nachfolger, der Vertrag von Lissabon, hat die Europäische Gemeinschaft geschluckt. Bei der Atomgemeinschaft ist das aus politischen Gründen nicht geglückt. Sie besteht fort und erlaubt uns einen Blick zurück in das Gründungsjahrzehnt der europäischen Integration. Liebe Freunde Europas, damit geht die 9. Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Ich bin Ihnen noch den Ausgang der französischen Nichtigkeitsklage gegen das Europäische Parlament schuldig, die ich am Anfang erwähnt habe. Der Europäische Gerichtshof befand am 25. Juni 2020, dass das Parlament das Recht habe, seine Haushaltsbefugnisse in Brüssel statt in Straßburg auszuüben. Dies sei für den reibungslosen Ablauf des Haushaltsverfahrens zwingend geboten gewesen. Ein kleiner Erfolg des Parlaments in der bedeutungsvollen Auseinandersetzung über die Hauptstadt der Europäischen Union. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.